Yeah, Summer Feeling. Hey, heute braucht man eigentlich gar nicht viel Sinnbilder, oder? Das kommt schon so ganz von alleine hoch. Und ich finde es genial. Wisst ihr, diese Summer Celebrations hier, wenn man so richtig ausläuft und sabbert und schwitzt und so, die sind legendär. Wenn ihr in 4 Jahren euch zurückerinnert, welche Celebration, oh, die, wo ich ausgelaufen bin, das war die genialste. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen so und ich liebe diese Summer Celebrations hier, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist. Sommer, Sonne, Strand, Eis, Cocktail, schöne Menschen in Badekleidung, Summer Feeling. Ist doch Hammer, oder? Wir verbinden so dermaßen viele Bilder, Fantasien mit Sommer. Die Wirklichkeit sieht allerdings ein ganz klein bisschen anders aus. Manchmal, so wie letzte Woche, fühlt sich Sommer doch eher wie Spätherbst in Sibirien an. Wenn schwitzen, dann bis zum Koma. Schlaflose Nächte, dank nerviger Nachbarn. Grillgestank von der Party nebenan. Und die knappe Badekleidung haben dann oft die Leute an, die du nicht unbedingt darin sehen willst. Boah, Spielverderber. Nein, darum geht's nicht. Ich möchte uns nicht die Freude am Sommer verderben, überhaupt nicht. Bei uns im Heartbeat steht drin, wir haben eine positive Lebenseinstellung. Und es soll in dieser Serie Summer Feelings definitiv um die schönen Seiten des Sommers gehen. Absolut. Und das wollen wir feiern miteinander. Und das wollen wir einfach auch so ein bisschen in den Mittelpunkt rücken dieser Serie. Aber wir wagen auch einen Blick hinter die Fassade dessen, was wir Sommer nennen. Wir fragen uns, hey, wie kann Sommer mehr sein als einfach nur eine Flucht aus deiner Wirklichkeit? Wie kann diese Zeit im Sommer, diese Ferienurlaubszeit für die meisten, wie kann es zu einem echten Gewinn werden und nicht einfach nur so ein Punkt in deiner Jahresplanung, wo du sagst, hey, da bin ich 2 Wochen weg, will von allem nichts wissen, ja, und hoffe, dass ich nachher dann wieder richtig aufgetankt und frisch weitermachen kann. Wie kann die Sommerzeit zu einem echten Gewinn werden? Und wir starten heute mit Fruits. Jesus, ich möchte dir Danke sagen fürs Sommer. Ich danke dir fürs Wetter, ich danke dir für die Wärme, ich danke dir einfach auch für eine Leichtigkeit, mit der wir in dieser Zeit leben dürfen. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und dass du auch diesen Sonntag heute gebrauchen willst, um uns zu begegnen und in unser Leben hineinzusprechen. Vielen Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja, Früchte sind ja was Geniales. Ich weiß nicht, wie es dir so mit Früchten geht. Ob du mehr so den ganzen Obstsalat magst oder ob du so ein Favorite hast. Vielleicht die Ananas oder Papaya, Äpfel, Kirschen, Pfirsiche. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch die Zitrone im Weizen deine Lieblingsfrucht. Könnte natürlich auch sein. Ich weiß nicht, was du so mit Früchten verbindest. Aber ich habe gemerkt, hey, mit Früchten verbinde ich persönlich viel mehr als Geschmack. Ich bin ja gebürtig ein Neigschmeckter. Also gebürtig in Lüdenscheid und mit 1 Jahr nach Dettingen gezogen. Und 1 Jahr reicht aus, dass du nie wieder so komplett dabei bist. Also du bist und bleibst einfach ein Neigschmeckter. So, und als Kind war ich gefühlt das einzige Kind im gesamten Ermstal, dessen Eltern keine Obstwiesen hatten. Ich war ein Außenseiter. Ja, ein bisschen Mitleid ist da angesagt. Ja, sehr gut, ihr macht mit, freut mich. Hey, für mich war das ganz komisch. Ich hatte Nachbarn, die kamen dann zu mir und die haben gesagt, hey, willst du etwa mit Kischerado? Und ich habe mir gedacht, warum soll ich Kisten irgendwo runterholen? Komisch. Und da habe ich gedacht, doch, das mache ich. Das machen irgendwie alle, also bin ich auch mal dabei. So, und so verbinde ich tatsächlich in meiner Kindheit ganz, ganz viele Erlebnisse und Geschichten mit Früchten. Wir haben da ziemlich krasse Dinge erlebt, so die erste Sprudelflasche auf dem vollen Kirschenbauch und so Geschichten. Nein, man stirbt nicht daran, aber es bekommt einem auch nicht so gut. Und ja, ich verbinde was mit Früchten. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du da so deine Erinnerungen und Geschichten hast. In der Bibel finden wir auch krasse Verknüpfungen. Da sind Früchte nicht einfach nur Früchte, sondern sie stehen oft für etwas. Im ersten Teil der Bibel, da sind Früchte oft so das Sinnbild für Gottes Großzügigkeit. Da stehen Früchte für den Genuss, für das, wie Gott es gut mit uns meint und uns über das, was wir brauchen, hinaus versorgt. Im zweiten Teil der Bibel, oder auch das Neue Testament von einigen genannt, da geht es eigentlich noch ein bisschen tiefer. Da werden Früchte nicht nur mit Genuss verknüpft. Jesus sagt mal von sich selber, ich bin ein Weinstock und ihr seid die Reben. Und wer in mir bleibt, der wird gute Frucht bringen. Frucht mit einem ganz anderen Aspekt. Und Jesus geht her zu den Pharisäern und zu seinen Jüngern und eigentlich zu allen und sagt, hey, das Thema Frucht bringen ist mir was ganz Wichtiges. Wer keine gute Frucht bringt, wird ausgerissen und weggeworfen. Und ich meine, das ist jetzt nicht mehr ganz so summer feeling easy, da geht Jesus ziemlich tief. Und die Frage ist, was meint er damit? Geht es da um Weintrauben, um Äpfel und Birnen oder um was für Früchte geht es, wenn Jesus davon spricht? Es geht um ein Leben, das Frucht trägt. Ich möchte kurz vorab eine kleine biologische Frage mit euch machen. Ich weiß, es sind Ferien, aber vielleicht kriegt das hin. Was ist die Frucht eines Apfelbaums? Das ist keine rhetorische Frage, weiß es jemand? Was ist die Frucht eines Apfelbaums? Bitte. Äpfel. Das meint man. Also ist schon mal gut. Ich würde sagen, für eine 2 bis 3 reicht es. Äpfel sind schon auch eine Frucht des Apfelbaums. Aber im Apfel liegt der Samen. Aus dem Samen entsteht ein neuer Apfelbaum. Der neue Apfelbaum ist die eigentliche Frucht des Apfelbaums. Fand ich ziemlich spannend, als ich darüber nachgedacht habe. Wenn Jesus davon redet, dass wir ein Leben leben sollen, das Früchte trägt, dann geht es ihm nicht nur um schöne Äpfel. Oder wenn man dieses Bild auflöst jetzt von Früchten. Jesus geht es nicht darum, dass wir in unserem Leben nur gute Taten vorweisen. Dass wir so saftige Äpfel haben, zu gut Deutsch so gesegnet leben und irgendwie voll abgehen so. Das ist nicht der Punkt. Jesus sagt, ich will, dass euer Leben Früchte trägt. Dass aus einem Mensch, der mir nachfolgt, ein anderer Mensch entsteht, der mir nachfolgt. Jetzt wissen wir aber auch, deshalb wirklich 2 bis 3 ist verdient. Wir wissen auch, ohne dass dieser Apfel gewachsen wäre, würde es keinen neuen Baum geben. Ohne dass in unserem Leben Äpfel entstehen, also Frucht entsteht, wird es kein Leben geben, das andere Menschen anzieht, das attraktiv ist für andere Menschen, das andere Menschen auf Jesus hinweist. Wir brauchen einen glaubwürdigen, tiefgründigen Lebensstil. Einen glaubwürdigen, tiefgründigen Lebensstil. Dass wenn Menschen dich anschauen, sie sagen, hey krass, dein Leben weist auf Jesus hin. Die Frage ist, wie bekommt man so einen Lebensstil? Passiert das von alleine? Muss ich beten und warten und bäm, irgendwann hab ich's? Oder wie geht das? Paulus, ein Mann in diesem zweiten Teil der Bibel, in dem Neuen Testament, schreibt einen Brief an die Galater. Und dort schreibt er in Kapitel 5, Vers 22, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wow. Ich meine, wenn man das so liest, dann hat man irgendwie kurz mal so das Gefühl, das sind aber langweilige Menschen. Geht da auch wirklich was ab? Paulus geht es nicht darum, um langweilige Spießer. Es geht um Menschen, die treu sind weil sie ihren Partner lieben und nicht, weil sie Angst haben, eine Affäre einzugehen. Es geht um Menschen, die gütig sind, weil sie das wollen und nicht, weil sie Angst davor haben, auch mal Nein zu sagen. Es geht um Menschen mit Rückgrat, um Menschen mit Positionen, die vom Heiligen Geist beeinflusst werden. Paulus beschreibt uns, wie diese Früchte aussehen, die der Geist Gottes in uns bewirkt. Wie kommt es jetzt dazu? Erste Früchte brauchen einen Samen. Der Geist Gottes legt einen Samen in unser Leben hinein. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben jemals diesen Schritt gewagt hast und mal anders gebetet hast als bisher. Ich weiß nicht, so die meisten unter uns lernen ja beten als Kinder irgendwie kennen und wir beten zu Gott. Und manchmal beten wir ein bisschen spezifischer zum Vater. Und wenn wir noch einen Schritt weiter kommen, dann beten wir auch zu Jesus, weil wir erkennen, hey, Jesus und der Vater, das ist ja eins. Aber hast du in deinem Leben schon mal zum Heiligen Geist gebetet? Hast du ihn schon mal gebeten, dass er in deinem Leben etwas in Gang setzt? Dass die Frucht, die dieser Geist hervorbringt, auch in deinem Leben entsteht? Gott sagt, wer mich bittet, dem gebe ich im Übermaß. Ich werde dir geben. Die Frage ist, bittest du darum? Das zweite, Früchte brauchen Zeit zur Reife. Wenn der Baum geboren wird, ist er nicht sofort groß. Wenn er groß ist, blüht er nicht sofort. Wenn er blüht, bringt er nicht sofort Früchte hervor. Wenn er Früchte hervorbringt, sind sie nicht sofort reif. Und wenn sie reif sind, werden sie nicht sofort gegessen. Das ist uralt, hat ein sehr kluger Mann mal aufgeschrieben. Geduld hat man nicht. Geduld entsteht in Situationen, in denen man sie nicht hat. Geduld hat man nicht, sie entsteht in den Situationen, in denen man sie nicht hat. Treue hat man nicht. Treue bewährt sich. Wisst ihr, wenn er mich heute und meine Frau auf einer einsamen Insel aussetzt, Sommersonne, Sonnenschein, ganz wir zwei allein, und wir sind da 30 Jahre lang, dann kann ich mich nicht rühmen, dass ich treu war. Gab ja keine andere. Wenn du 2 Wochen mit deiner Fußballmannschaft an den Ballermann gehst, kannst du vielleicht nachher sagen, ich war treu. Treue hat man nicht. Treue bewährt sich, wenn es andere Angebote gibt. Langmut hat man nicht. Den beweist man in Zeiten, in denen es keinen Spaß macht. Den beweist man in Zeiten, wo man keinen Applaus bekommt. Wo niemand sagt, gut gemacht. In Zeiten, wo du am liebsten alles hinschmeißen würdest und sagen, ihr könnt mich mal. Das dritte, Früchte brauchen Nahrung und Pflege. Und Nahrung darf nicht einseitig sein. Bei Pflanzen extrem wichtig. Wenn du Pflanzen nur gießt, verfaulen sie. Wenn du Pflanzen nur Sonne gibst, verbrennen sie. Und ich habe extra nochmal nachgelesen, ich finde es crazy. Wenn du Pflanzen nur düngst, verbrennen sie auch. Ist ziemlich krass, wie das funktioniert, aber es ist genau dasselbe. Das heißt, die Nahrung und Pflege, die muss aus Vielseitigkeit bestehen. Wie ist es da mit deiner geistlichen Nahrung? Nur in den Gottesdienst gehen? Nur Bibel lesen? Nur beten? Nur Events besuchen? Ich glaube, unsere Nahrung sollte vielseitig sein. Und der vierte Punkt, Früchte brauchen eine Ernte. Auch der allerschönste Apfel. Und wenn er noch so knackig ist und süß und genial, wenn du nichts mit ihm machst, fällt er irgendwann runter und verfault. Und ich glaube, dass es mit den Früchten des Geistes in deinem Leben genau gleich ist. Wenn du immer nur Liebe empfindest für Menschen, die dich auch lieben, dann ist die Gabe umsonst. Wenn du zwar Weisheit bekommen hast von Gott, aber aus lauter Menschenfurcht nie den Mut hast, den Mund auch mal aufzumachen, war die Gabe umsonst und verfault. Wenn du zwar musikalisch begabt bist, aber aus lauter Perfektionismus nie den Mut hast, auf eine Bühne zu stehen, weil es ja nie gut genug ist, ist deine Gabe umsonst. Für uns hier im ICF gilt so ein Grundsatz für alle unsere Gruppen, die wir haben. Eigentlich haben wir nur zwei Gruppen. Das eine nennen wir Ministries, das sind die Teams, die wir haben, und das andere sind unsere Small Groups. Und es gilt grundsätzlich das gleiche Prinzip. Jede Gruppe lebt von Input und Output. Wenn eine Small Group nur Input erlebt, ein Input nach dem anderen, und man bleibt immer schön auf seinem Sofa sitzen und noch ein Input und noch ein Input und noch ein Input, dann verfault die Gruppe irgendwann. Sie wird tot, sie wird langweilig. Und irgendwann sagst du, hey, nee. Und wenn ein Ministry wie zum Beispiel die Band immer nur Output liefert, wenn sie immer nur für uns da ist, immer nur Musik macht, immer nur im Einsatz ist, aber keinen Input bekommt, dann brennt sie aus. Und dann hast du kaputte Musiker auf der Bühne stehen. Wir brauchen Input und Output. Jede Frucht braucht auch eine Ernte. Ich freue mich riesig, wir haben heute einen Special Guest hier. Und ihr dürft ihn gleich mit einem riesen Applaus begrüßen, aber ich möchte eins vorab sagen. Wir kennen uns persönlich kaum. Und doch weiß ich viel über dich. Ich weiß, dass in deinem Leben Samen gesät wurde. Guter Samen. Dort wurde viel hineingegeben. Und dieser Samen wurde genährt. Und er bekam Sonne und er bekam Wasser und er bekam Dünger. Und er ist aufgegangen. Und Gott hat in dein Leben ein Talent hineingelegt, das offensichtlich ist. Und du bist bereit, dieses Talent nicht einfach für dich zu behalten und zu verstecken, sondern du hast gesagt, nein, 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 ich möchte, dass dieses Talent Früchte bringt. Du hast dein Leben mit Gott gefunden und du bist bereit, weiterzugeben, dass andere Menschen davon angesteckt werden. Wir bekommen gleich einen Mega-Apfelbaum auf die Bühne und ich freue mich, wenn die Frucht seines Dienstes viele, viele weitere Apfelbäume werden. Jonas Nau, die Bühne ist deine.
Es ist still. Alles schweigt. Spannung liegt in der Luft, wie bei einem Katapult, das zum Abschuss bereit ist. In der riesigen Halle ist das Öffnen des Briefumschlags vermutlich nur deshalb zu hören, weil keiner eine Stecknadel fallen lässt. Es fühlt sich an wie Stunden, während der Zettel aus dem Umschlag herausgezogen wird. Doch bis zum Schluss hält jeder Einzelne den Atem an. Der ganze Raum, Stille. Bis zu diesem Moment, der Name wird vorgelesen. Plötzlicher Lärm, die Menge jubelt, anerkennt, Standing Ovations, Konfetti, Musik. Er kommt nach vorne und er erhält den Preis. Wer? Das weiß ich nicht mehr. Es könnten viele sein. Es gibt ja Preise in großer Masse. Vom Weltfußballer über Eurovision Song Contest, Germany's Next Topmodel bis zum Ehrenbürger einer Stadt. Spiel des Jahres, Tor des Monats, Bild der Woche, Witz des Tages. Es ist faszinierend, was Menschen alles können und fast verrückt, was es alles gibt. Vom Entertainment bis hin zum Nobelpreis. Vieles ist preisverdächtig. Doch der Gedanke macht mich bedächtig. Echt, ich frag mich, ist unser Denken nicht heftig fraglich? An vielen Stellen stellen sich Grenzen auf, grinsen mich an, stören den Lauf meiner Gedanken. Was kann ich? Was weiß ich eigentlich? Was heißt denn preisverdächtig? Wer verdient einen Preis und wer ist nur verdächtig? Ist was nur preiswert oder wirklich einen Preis wert? Gibt's einen besten oder nur viele gute? Und heißt preisverdächtig, dass ich es nur vermute. Vermuten wir alles, oder wissen wir was? Und was wissen wir, wenn nicht, dass wir nichts weiter wissen, weil manche Fragen offen bleiben müssen? Mein Kopf ist kleiner als jeder Fußball und das ist zu klein, da rein passt kein Weltall. Doch wenn ich die Grenzen des Denkens nicht überwinden kann, worauf baue ich denn bitte dann? Ich glaube, dass wir einen brauchen, der Grenzen überwindet und uns wiederfindet. Den einen, der größer als Grenzen ist, der auf der anderen Seite steht, aber uns nicht vergisst. Und ich habe den Verdacht, dass der echt was hermacht, der als er dacht, dass er gern mehr macht, sehr sacht und liebevoll er dacht, den Menschen gemacht und in seine Welt gebracht hat. Hat er nicht viel mehr verdient als alle Preise, die es gibt? Er ist groß, weise, mächtig, gnädig und liebevoll, wirklich preisverdächtig. Ich rede von Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was dort ist. Das, was die Nobelpreisträger erforschen und noch längst nicht erforscht ist. Der, der die Naturgesetze aufstellt und sie wieder überwinden kann. Der die Menschheit erfunden hat, die so viel erfinden kann. Für Musik, Sport, Wissenschaft und Handwerk befähigt er uns, doch es ist seiner Handwerk. Und er hat sich uns zugewandt. Selbst wenn wir uns abwenden, auch wenn wir uns selbst blenden, kann er das Blatt wenden. Gott wurde Mensch, um die Menschheit zu retten. Er legte uns sein Leben hin und wir ihn in Ketten. Geschlagen, bespuckt, verspottet, verlacht, ans Kreuz gehängt. Hat er dann gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so hat er uns Vergebung gebracht. Und er ist auferstanden, hat den Tod besiegt, wieder seine Macht gezeigt und dass er uns so liebt. Sein Heiliger Geist wirkt in dieser Welt, bis er selbst zurückkommt und sie wiederherstellt. Er ist der Beste. Und nicht nur gut, und selbst wenn ich mal nicht das Beste vermute, ihn verdächtige wegzuschauen, nicht stark zu sein, dann vergibt er mir alles durch sein Blut. Ich danke dir, Jesus, Herr aller Herren, was ich auch tue, ich will dich allein ehren. Du hast in meinem Herzen ein Feuer entfacht, nicht so eins, das Schmerzen und Leid verursacht, sondern eins, das wie Kerzen, schön warm in der Nacht meines Herzens, ein neues, ganz helles Licht macht. Du schenkst diese Liebe, die mehr ist, als ich dacht. Es ist unvorstellbar, doch so hast du dich vorgestellt, als Gott in Liebe, Macht, Weisheit, als Schöpfer der Welt. Du schenkst mir Wert für mein Leben, Freude und Sinn, weil du sagst, dass ich ein Kind Gottes bin. Wenn man alle Preise dieser Welt, Pokale, Gelder, Titel, Urkunden nehmen würde und zu einem großen Preis zusammengebunden dir verleihen wollte, dann wäre der Preis noch viel zu klein, als er für dich wohl sein sollte. Ich finde keine Worte, keine Bilder, keine Orte, die es passend beschreiben, deine Größe ganz zeigen. Mir bleibt nichts als Schweigen. Und so schweige und staune ich andächtig. Denn du bist wirklich preisverdächtig.